Da reißen am vergangenen Sonntag Soldaten Präsident Manuel Zelaya mit vorgehaltenem Maschinengewehr aus dem Schlaf, zerren ihn aus seiner Residenz und verschleppen ihn im Schlafanzug nach Costa Rica. Zum Nachfolger ernennt das Parlament kurzerhand seinen Vorsitzenden Roberto Micheletti. Inzwischen hat sich der gestürzte Präsident den Rückhalt in der Region gesichert und angekündigt, am morgigen Donnerstag nach Honduras zurückzukehren. Begleiten soll ihn dabei möglicherweise der Vorsitzende der Organisation der Amerikanischen Staaten. Aus Honduras selbst werden Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei gemeldet. Auch darüber wollen wir jetzt mit Martin Wolpold-Borsin sprechen. Er arbeitet seit 15 Jahren als Mittelamerika-Referent für die internationale Menschenrechtsorganisation FIAN. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Warnweg.
Welche Informationen erhalten Sie denn von Ihren Partnern vor Ort über die Lage in Honduras?
Ja, zunächst ist ja die Informationslage generell sehr schwierig wegen der Zensur. Alle Radios, die kritisch berichtet haben, wurden geschlossen. Dennoch haben wir viele sehr beunruhigende Nachrichten aus Honduras. Von Gewalt, von Festnahmen, von Haftbefehlen gegen eigentlich die gesamte Leitung der Protestbewegung, aber auch gegen Kongressabgeordnete. Die Lage spitzt sich wirklich weiter zu und wir hoffen, dass sich das nicht jetzt weiter eskaliert. Aber wir sehen, dass wenn morgen tatsächlich der Präsident zurückkehren will, dann kann alles passieren.
Übergangsstaatschef Micheletti wird ja mit den Worten zitiert, es habe gar keinen Putsch gegeben. Er behauptet, Zelaya wurde entmachtet, weil er gegen die Verfassung verstoßen hat. Zelaya selbst spricht von einer politisch-militärischen Verschwörung. Können Sie uns diesen Konflikt erklären, der sich dahinter verbirgt?
Ja, der Konflikt dahinter ist, dass der bisherige Präsident und der demokratisch legitimierte Präsident eine Volksabstimmung machen wollte über eine neue Verfassung. Das ist sozusagen der unmittelbare Anlass. Und deswegen auch am Sonntag, an dem diese Volksabstimmung stattfinden sollte, wurde er dann, so wie Sie schon berichtet haben, gefangen gesetzt und wurde nach Costa Rica ausgeflogen. Die Tatsache, dass dieses Regime, das selbsternannte Regime, sich also nicht mal anerkennt, dass es sich um einen Staatsstreich handelt, einen Putsch, ist wirklich lächerlich und die UN-Generalversammlung hat ja auch gestern Abend einhellig, so wie die sonstige internationale Staatengemeinschaft, auch diesen Putsch verurteilt.
Nun hat sich ja Zelaya offenbar gegen alle Widerstände versucht, dieses Referendum durchzuführen. Er hat dabei das oberste Gericht des Landes gegen sich aufgebracht, das Parlament, auch Teile seiner eigenen liberalen Partei und das Militär. Warum hat er all das auf sich genommen?
Sehr schwer zu sagen. Also er muss in seinen Ansinnen, die in vielen Hinsichten notwendig sind, für eine grundlegende Reform des Landes, für eine größere soziale Gerechtigkeit, für all das braucht es eine wirklich strukturelle Reform. Aber und damit wäre auch die Frage, ob es nicht notwendig wäre, eine neue Verfassung zu brauchen. Aber er hat es sehr ungeschickt angestellt. Er hat wirklich fast alle anderen Akteure gegen sich aufgebracht. Er hat aber auch, und das muss man auch anerkennen, in seiner Amtszeit wichtige Gesetze durchgebracht mit Unterstützung seiner Partei, die ja die Liberalen zusammen mit den Nationalen sich seit Jahrzehnten die Macht aufteilen. Es gibt und es gibt letztlich auch den Grund dafür, dass er jetzt so eine starke Unterstützung in der Bevölkerung, vor allem in den sozialen Bewegungen genießt, die heute jetzt auf der Straße sind. Er hat einige Gesetzesvorlagen, einige Gesetzes- und Politikfelder durchgekriegt, die heute die Leute mobilisieren.
Wie umstritten ist denn seine Politik? Er ist ja als Präsident, als Kandidat der Oberschicht gestartet und hat sich dann gewandelt zu einem Fürsprecher der Armen. Ist das glaubhaft? Wird das im Land als glaubhaft empfunden?
Also darüber gibt es eine große Debatte. Und selbst unter denen, die heute sagen, dies ist ein Staatsstreich und da müssen wir Widerstand leisten, sind eine ganze Reihe von Leuten, führende Köpfe, die sagen, wir waren immer gegen seine Art, Politik zu betreiben, mit einem Hang zum Autoritarismus, einem alten populistischen Stil, den seine Partei immer gepflegt hat. Also man kann ihm schon abnehmen, dass er einen Versuch von sozialer Gerechtigkeit und einen Versuch von strukturellen Reformen eingeleitet hat. Und das war offensichtlich anderen in seinem Land und auch anderen in seiner Partei schon viel zu viel.
Die Nachbarländer haben den Staatsstreich verurteilt, auch die USA, die Vereinten Nationen, Sie haben es erwähnt, Deutschland. All diese Akteure erkennen den Übergangsstaatschef nicht an. Tut die internationale Gemeinschaft genug, um Druck auf die selbsternannten Machthaber auszuüben?
Also es ist jetzt Ihnen hoffentlich klar, dass Sie international völlig isoliert sind. Der angekündigte Besuch, die Rückkehr des Präsidenten in Begleitung des Generalsekretärs der Organisation Amerikanischer Staaten wäre natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Die Sorge ist nur, was passiert dann genau? Sie haben ja auch schon zitiert, dass das Regime Haftbefehl gegen ihn ausgestellt hat. Also die Situation kann morgen weiter eskalieren. Und ich denke, die internationale Staatengemeinschaft muss jetzt vor allem einiges dazu tun, dass die Leute, die jetzt derzeit verhaftet werden, wir kriegen kontinuierlich Informationen über neue Menschenrechtsverteidiger, die verhaftet wurden, über führende Köpfe der Bewegung, die Haftbefehl haben, auch einige Leute, mit denen wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten, die müssen jetzt Schutz bekommen, und deswegen haben wir auch Außenminister Steinmeier aufgefordert, dass die Botschaft vor Ort diesen Menschen Schutz zukommen lässt. Die internationale Staatengemeinschaft muss neben der Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung auch den Schutz der Menschen, den Schutz der Protestbewegung im Auge behalten. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.